Heute Morgen wird es eine sehr ernste Predigt über die Freude geben. Wir können Freude gar nicht ernst genug nehmen, denn Gott befiehlt, dass wir freudig sein sollen, im Psalm 37,4 oder in Hebräer 12,2 sagt, dass Jesus ans Kreuz ging, weil er wusste, welche Freude ihn erwartet. Freude ist etwas Ernstes. Und der Grund dafür ist, jede Motivation von all unserem Handeln fußt darauf, dass wir Freude empfinden wollen. Alles, was wir tun, tun wir, damit wir Freude empfinden. Blaise Pascal, das ist das Thema der heutigen Predigt, hat einmal dieses Jahr geschrieben: Alle Menschen suchen das Glück. Dies gilt ohne Ausnahmen, welche unterschiedlichen Mittel sie auch immer einsetzen. Der Wille macht nie den geringsten Schritt anders als zu diesem Ziel. Dies ist das Motiv jeder Handlung eines jeden Menschen. Wir machen nichts, ohne dass wir nach Freude, dass uns nach Freude sehen. Auch wenn wir jetzt Dinge tun, die uns vielleicht keine Freude bereiten, tun wir sie, weil wir uns erhoffen, dass daraus irgendwann Freude entsteht. Wir sind jetzt vielleicht in der Versuchung zu denken, das ist nichts für uns Christen, wir sollten über diesen Dingen stehen. Wir sollten versuchen, nüchtern an die Sache ranzugehen und uns nicht von diesen niederen Instinkten mitreißen zu lassen. Dem widerspreche ich. Und nicht nur ich, sondern auch andere widersprechen dem. Das ist ja ein Zitat von C.S. Lewis. Wenn wir die unverblümte Verheißungen der Belohnungen und die überwältigende Natur der im Evangelium versprochenen Belohnungen betrachten, scheint es in der Tat, dass unser Herr unsere Wünsche nicht zu groß, sondern zu klein findet. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herumalbern, wenn uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiterhin Schlammkuchen in einem Slum backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was das Angebot eines Urlaubes am Meer bedeutet. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Das Problem ist nicht die Freude, sondern dass wir uns nicht genug um die Freude bemühen. Stattdessen rennen wir all den billigen Imitaten nach, die uns die Welt anbietet, und versäumen es, die Zufriedenheit in Gott zu suchen. Und Mose sagt dazu: Dafür, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses in allem, wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und im Mangel, in allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat. Freude ist etwas Ernstes. Und was Mose hier schreibt, diese zwei Verse, fasst die heutige Predigt zusammen. Anstatt uns von ganzem Herzen an dem Herrn zu freuen, lassen wir uns von dem Überfluss, den diese Welt bietet, vereinnahmen und gefangen nehmen. Das ist der Grund, warum Paulus schreibt: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Es ist die Freude, die aus Glauben Nachfolge macht. Und Freude macht aus bloßem Gebote halten etwas Lebendiges, das unser Wesen verändert. Hier einige Stichpunkte, die ich zusammengesucht habe, sind nur ein paar wenige. Aber Gott fordert uns auf, nicht nur das Richtige zu tun, sondern das Gute zu lieben. Nicht nur mit Gnade zu handeln, sondern dies freudig zu tun. Nicht nur Verlust hinzunehmen, sondern sogar mit Freude zu leiden. Nicht nur uns an unserer eigenen Freude zu freuen, sondern auch an der Freude anderer. Nicht nur einfach zu geben, sondern mit Freude zu geben. Nicht nur zu gehorchen, sondern mit Freude zu gehorchen. Dies ist eine kleine Auswahl von diversen Stellen. Freude ist zentral für unseren Glauben. Freude bestimmt, wie wir mit der Bibel und mit Gottes Geboten umgehen. Wer sich nicht an Gottes Wort freuen kann, wird es nicht verinnerlichen. Wer sich nicht daran freuen kann, ein Kind Gottes zu sein, wird es nicht mit anderen teilen. Wer sich nicht an Gott freuen kann, wird seine Freude irgendwo anders suchen. Freude ist, wie gesagt, etwas Ernstes und wir können es gar nicht wichtig genug nehmen. Wir müssen unsere Freude am Herrn pflegen. Sonst sind wir schnell an dem Punkt, wo wir die erste Liebe verlassen haben. Dies wussten die Psalmisten und darum haben sie ja auch wieder nur eine kleine Auswahl aus den Psalmen. Wer Freude und Genießen sucht, wird ganz, ganz viel finden. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch als Honig. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück. Hält deine Hand ewig bereit. Dies ist die Freude, die ein Leben verändert. Freude, die unser Leben für andere attraktiv werden lässt. Diese Art von Freude bleibt nicht unverborgen. Diese Art von Freude ist der Schlüssel, wie wir dem Herrn dienen können. Diese Freude ist der Schlüssel, wie wir gesunde Beziehungen bauen können. Diese Freude am Herrn führt dazu, dass wir Freude an unseren Geschwistern haben und einen Leib bilden können. Wenn wir uns nicht an Gott freuen können, wie können wir uns dann aneinander freuen? Nehemia schreibt dazu: Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt eure Kraft. Freude am Herrn schließt andere mit ein. Menschen, die einen Mangel haben, können an unserem Überfluss teilhaben. Wenn man Überfluss nicht teilt, sieht man irgendwann nur noch das Materielle. Und Überfluss nicht zu teilen, ist der beste Weg, sich die Freude zu nehmen. Wer Überfluss teilt, teilt den Segen und vergrößert seine Freude. Wir wissen, kurz gezeigt, wie wichtig Freude ist. Es ist zentral für unsere Beziehung mit Gott, für unsere Beziehung mit anderen. Jetzt ist die Frage, warum sehen wir so wenig? Warum erleben wir die Freude so wenig? Es gibt einen Grund dafür. Es gibt jemand, der diese Freude angreift. Der Feind weiß ganz genau, ein freudloser Christ ist ein harmloser und besiegter Christ. Eines meiner ersten Bücher, die ich als Jugendlicher gelesen habe, war Dienstanweisung an den Unterteufel von C.S. Lewis. Und dort spricht ein Oberteufel an einen Unterteufel und gibt ihm Anweisungen, wie er am besten Christen besiegen kann. Ganz, ganz viele kleine Teile. Und eines der Kapitel ist, dass den Menschen von wirklicher, innerer, tiefer Freude abhalten, wie er sie bei Gott erfährt. Das ist eine Methode unseres Feindes, der uns daran aktiv hindern will, Freude zu empfinden. Weil der Teufel weiß, wenn wir freudlos sind, sind wir wirkungslos in jeder Beziehung. Und dem Feind ist jedes Mittel und jede Methode recht, um uns die Freude zu stehlen. Deshalb geht es im zweiten Teil der Predigt darum, dass wir erkennen, was uns die Freude stiehlt und wie wir dem entgegenwirken können. Wie der Feind genau vorgeht, können wir an einem Beispiel aus der Bibel erkennen. Ich nehme hier mal das Beispiel Alkohol. Aus dem ganz einfachen Grund, es ist breit in der Bibel abgestützt. Man findet zu allem eine Aussage. Zentral ist Alkohol, Wein, Bier, ist als Segen gedacht. Es gehört dazu, es ist dazu gedacht, dass wir es genießen können, um fröhlich zu sein. Hier einige Stellen, jetzt gibt es etwas viel Text, aber ich lese ihn vor. 5. Mose 14. Wenn aber der Weg dorthin deine Kräfte übersteigt, weil die Städte, die der Herr erwählen wird, indem er dort seinen Namen anbringen wird, so weit entfernt liegt und der Herr dein Gott dich so gesegnet hat, dass du den Zehnten nicht dorthin tragen kannst, dann sollst du alles für Silber verkaufen, das Silber als deinen Besitz zusammenbinden, zu der Stätte ziehen, die der Herr dein Gott erwählen wird, dort für Silber alles kaufen, worauf du Appetit hast, Rinder, Schafe, Ziegen, Wein und Bier, alles, wonach es deinen Gaumen verlangt, und dann sollst du vor dem Herrn deinen Gott Mahl halten und fröhlich sein, du und deine Familie. Oder in der nächsten Stelle. Er wird dich lieben, dich segnen und dich zahlreich machen. Er wird die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackers segnen. Dein Korn, dein Wein und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs an Lämmern und Zicklein in dem Land, von dem du weißt, er hat es deinen Vätern gesprochen, es dir zu geben. Psalm 104, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen für den Ackerbau des Menschen, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit er das Angesicht erglänzen lässt mit Öl und Brot, das Herz des Menschen stärkt. Diese Stellen machen klar, dass es beim Alkohol nicht nur um den Alkohol, sondern auch um dessen Wirkung geht, die Gott gesegnet hat. Okay, es ist klar, Alkohol, Bier, Wein ist ein Segen, den Gott versprochen hat. Und jetzt hast du mal die Folie zurück. Aber die Bibel macht eben auch klar, dass es ein zu viel gibt, dass man es übertreiben kann. Und dass daraus nichts Gutes kommt. Ein Zuchtloser ist der Wein, ein Lärmer das Bier. Wer sich hierin verfehlt, wird nie weise. Der Not verfällt, wer Vergnügen liebt, wer Wein und Salböl liebt, wird nicht reich. Wehe denen, die früh am Morgen dem Bier nachjagen und in der Dämmerung lange aushalten, wenn der Wein sie erhitzt. Ich habe diese Beispiele ausgewählt, weil sie eben in der Bibel breit abgestützt sind. Und wir können an diesem speziellen Thema erkennen, wie etwas, das Gott zum Segen gedacht hat, etwas, das uns gut tun soll, wie wir das missbrauchen können und wie es zu einem Schaden wird. Und das gilt nicht nur für den Alkohol. Alkohol ist einfach in der Bibel gut besprochen, aber es gilt auch für Sport, das gilt für Unterhaltung, das gilt für Essen, für Musik, für Sex, für Geld, für Verantwortung, für Lobpreis, für Beziehungen oder sogar für den Dienst in einer Gemeinde. Alles kann missbraucht werden. Und alles wird vom Feind angegriffen, damit wir es missbrauchen und uns die Freude stiehlt. Das ist der Punkt, wo der Feind sehr perfid an uns vorgeht und uns die guten Dinge verdirbt. Wir vertauschen damit die Lust an Dingen mit der Freude am Herrn. Und das ist es, was uns die Freude stiehlt. Dies ist eine geistliche Wahrheit, die sich auch in der Biologie widerspiegelt. Und ich bin davon überzeugt, dass solange wir hier auf der Erde sind, ist unser Körper und unser Geist eine Einheit, die sich nicht getrennt voneinander betrachten lassen. Mechanismen, was unseren Körper beeinflusst, beeinflusst unser Geist, und was unser Geist beeinflusst, beeinflusst unseren Körper. Wir können das nicht trennen. So jedenfalls ist das ist meine Überzeugung. Und deshalb schauen wir kurz einen biologischen Punkt an. Dieses Bild, also The Systematic Confusion and Conflation of Pleasure with Happiness, das ist der Titel ein Punkt auf Deutsch, die systematische Verwechslung und Vermischung von Vergnügen und Glück, oder Pleasure übersetzt mit Lust und Genuss und Vergnügen und Glück would be Freude. Ich möchte gar nicht, also das ist der Vortrag eines Professors von der Universität in Kalifornien über Sucht, Depression, Stress und Ernährung. Und ich möchte gar nicht im Detail auf diesen Vortrag eingehen, der geht fast 2 Stunden. Ich möchte nur diesen einen Punkt kurz erwähnen, den ich extrem bemerkenswert fand. Und zwar, kurz gefasst, gibt es 2 unterschiedliche Wirken, Lust und Genuss im Hirn anders wie Freude. Lust, Genuss, Vergnügen stimuliert unser Belohnungszentrum. Und das löst gute Gefühle in uns aus, hormonelle Response, und diverse Hormone werden ausgeschüttet. Wichtig hierbei ist, es wird nur ein sehr kleiner Teil des Hirns gebraucht und es läuft sehr automatisch ab, ohne groß bewusstes Teilnehmen. Freude hingegen ist etwas sehr Komplexes. Freude findet vor allem in dem Bereich des Hirns statt, wo wir bewusst denken, wo unser Bewusstsein ist. Das heißt, die Prozesse, die das Vergnügen auslösen, und diejenigen, die Freude auslösen, sind 2 ganz unterschiedliche Prozesse im Hirn. Und die funktionieren eigentlich beide sehr gut. Das Belohnungszentrum, das von der Lust angeregt wird, ist das gleiche, das von diversen Substanzen wie Drogen oder Kaffee oder Alkohol angeregt wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Lust Freude umgeht. Und wenn wir das Belohnungszentrum überstimulieren oder überbeanspruchen, beginnt sich im Hirn etwas zu verändern, und zwar nachhaltig. Und wir verlieren die Fähigkeit, Freude zu empfinden, weil wir uns einfach ständig mit der Lust und mit dem Vergnügen beschäftigen, verliert unser Hirn die Fähigkeit, Freude zu empfinden. In Extremfällen führt das zu Süchten oder Depressionen. Jetzt muss ich hier kurz eine Klammer aufmachen. Nicht alle Depressionen und Süchte beruhen auf diesem Mechanismus. Wir dürfen keinen Rückschluss von den Symptomen auf die Ursache machen. Einfach nur, damit das kurz erwähnt ist. Zurück zum Thema. Wir bekommen immer mehr Schwierigkeiten, Freude zu empfinden, wenn wir hier der Lust nachgehen. Darum ist hier die Analogie mit Alkohol so wichtig. Alkohol ist ein Segen. Lust zu empfinden ist ein Segen. Etwas genießen zu können ist ein Segen. Das ist nichts Schlechtes. Aber wir können es übertreiben. Wir können zu viel machen. Wir können zu viel Dinge machen, zu viel genießen. Und irgendwann verlieren wir die Fähigkeit, uns zu freuen. Das ist etwas, was Jeremia schon angesprochen hat. So spricht der Herr. Entschuldigung, einen Punkt vergessen. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der in diesem Vortrag angesprochen wird, und das ist Stress. Stress wirkt ähnlich im Hirn wie Vergnügen und Lust, indem es ebenfalls die Fähigkeit, sich zu freuen, vermindert. Das spricht hier Jeremia schon an. So spricht der Herr, der Heilige Gott Israels. Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Ruhe, der Gegenteil von Stress. Stress raubt Freude. Wer gestresst ist, kann sich nicht freuen. Ihr müsst nur mal morgen früh, wenn ihr zur Arbeit geht und jemanden gestresst seht, der ist nicht freudig. Und ihr seid auch nie freudig und gestresst zur Arbeit gekommen. Beides geht nicht. Wenn man hier von Stress spricht, dann haben wir oftmals einfach so den Eindruck von Termindruck und Abgabetermine und Stress bei der Arbeit oder Familie. Aber es gibt noch ganz anderen Stress. Ständige Beschallung durch Musik, wer ständig mit einem Kopfhörer im Ohr rumläuft, der stresst sich. Soziale Medien können stressen. Oder Substanzen können stressen, wie Kaffee, Alkohol, Zucker. Ganz viele Sachen können uns stressen. Und ein zu viel davon schadet uns, raubt uns die Freude. Und wenn ich mich hier mit der Biologie beschäftige, dann aus dem einfachen Grund, weil ich sehe, dass das schon die Bibel angesprochen hat. Paulus schreibt hier, lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifungen und ohne Streit und Rechthaberei. Zwei Punkte, Lust und Stress, die hier Paulus anspricht. Die Lust am Schlemmen und am Saufen und sexuelle Ausschweifungen und Stress durch Streitereien. Die Gebote sind dazu da, damit wir vor uns selbst geschützt werden und fähig sind, uns zu freuen. Und nicht um uns irgendetwas, das wir meinen, das uns Gute weggenommen wird. Die Lösungen, die die moderne Forschung uns anbietet, sind dieselben, die die Bibel uns schon anbietet. Dass wir uns die Stimulus, der uns die Welt bietet, verringern, ruhig werden. Entschleunigung ist hier das Stichwort. Und dass wir den Stress abbauen. Das sind genau die gleichen Dinge, die die Bibel schon seit tausenden Jahren aufzeigt. Ein maßvolles, dankbares Genießen dessen, was Gott uns gegeben hat. Und ein Teilen dessen mit denjenigen, die nichts haben. Stille, Ruhe und Genießen, ein maßvolles Genießen, kann geübt werden. Für manche fällt ein maßvolles Genießen schwer, weil sie es zu fest übertrieben haben. Und dann ist ein Verzicht angesagt. Weil ohne den Verzicht man nicht darüber hinauskommt, keine Genesung mehr erfahrt. Das Ganze ist kein asketischer Selbstzweck. Gott gibt gerne. Gott liebt es, uns zu beschenken. Er will, dass wir Freude haben an ihm und an seinen Gaben. Aber will eben, dass wir es an ihm und seinen Gaben haben, und nicht an seinen Gaben alleine. Deshalb hier die gleiche Stelle nochmals, aber diesmal in Luther-Übersetzung. Mir fällt sie etwas besser. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille bleibt, so wird ihr euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann die letzte Stelle, zitiere ich nochmals Mose, 5. Mose. Wenn aber der Weg dorthin deine Kräfte übersteigt und weil deine Städte, die der Herr erwählen wird, indem er dort seinen Namen anbringt, so weit entfernt liegt und der Herr, den Gott, dich gesegnet hat, dass du den Zehnten nicht dorthin tragen kannst, dann sollst du alles für Silber verkaufen, das Silber als deinen Besitz zusammenbinden, zu der Stätte ziehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dort für das Silber alles kaufen, worauf du Appetit hast, Rinder, Schafe, Ziegen, Wein oder Bier, alles, wonach es deinen Gaumen verlangt. Und dann sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, Mahl halten und fröhlich sein, du und deine Familie. Und auf modern übersetzt, nehmt den Zehnten, nehmt eure Familie, geht an einen Ort und kauft alles, worauf ihr Lust habt und habt eine Party mit Gott, vor Gott, genießt, was er euch gegeben hat. Gott lässt einen springen. Gott lässt eine Party steigen für euch. Gott meint es gut mit euch. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Nachher, während der Lobpreiszeit, wird es kein Segnungsgebet geben. Ihr dürft gerne für eure Nachbarn beten, aber ich möchte jetzt gern zum Abschluss der Predigt noch beten, dann kommt der Lobpreis. Vater, ich möchte dir danken, dass du Herrloch bist, dass du gut mit uns meinst und dass dies Gebot dazu da ist, dass wir uns freuen können im tiefsten Herzen und in deiner Gegenwart. Amen.